So, liebe Freunde, wir sind damit einer Highlights-Folge aus Singapur und das war ein gemischtes Rennen. Lando Norris, das ist das große Learning. Der kann auch hart fahren, das hat er bewiesen. Red Bull, die scheinen jetzt mit McLaren von der Pace her ebenbürtig zu sein, zumindest Max Verstappen. Und George Russell, der hat mit seinem makellosen Wochenende wohl endgültig seinen Mercedes-Vertrag für 2026 gesichert. Toto Wolff hat da was bei Sky gesagt. Und natürlich besprechen wir diese und viele weitere Highlights aus Singapur ausführlich in dieser Episode. Dazu gehört natürlich auch Ferrari, der neue und alte Konstrukteursweltmeister McLaren. Das ist vielleicht auch an euch vorbeigegangen. Und der Driver of the Day darf nicht fehlen, Fernando Alonso. Der hat vor allem am Boxenfunk auf sich aufmerksam gemacht. Ihr seid bei Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Wenn euch gefällt, was wir machen, lasst uns ein Like da. Und damit geht's los.
Auf geht's.
Super. So. Ja, dann starten wir nochmal mit McLaren, wenn wir schon dabei sind. Ich bin feierlich angezogen heute. Wir haben einen neuen alten Weltmeister. Zum zweiten Mal hintereinander hat sich die McLaren-Truppe den Konstrukteurstitel gesichert in der Formel 1. Herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle erstmal. Ja. 27 Punkte haben Lando Norris und Oscar Piastri geholt in Singapur. Das hat jetzt gereicht. Somit haben sie insgesamt jetzt schon 650 Punkte, das ist eine ganze Menge. Sie können nicht mehr eingeholt werden, denn ja, Mercedes liegt dahinter im Moment auf Platz 2 und die haben genau halb so viel Punkte, also 325. Das ist eine Ansage, würde ich sagen. Ja. Kann man schon mal machen, also wirklich relativ dominant, die Kollegen unterwegs. Aber, es gibt auch Ärger im Paradies. Ja, Oscar Piastri, der war gar nicht zufrieden, zumindest während des Rennens am Boxenfunk. Ja, Lando Norris war da am Start nämlich ein bisschen mit ausgefahrenen Ellenbogen unterwegs und er hat unter anderem Oscar Piastri eben berührt, leicht touchiert, war kein großes Ding, aber es summieren sich halt so die Kleinigkeiten, die gefühlt ja in seiner Wahrnehmung gegen Oscar Piastri laufen und ja, ich glaube, wir haben beide so das Gefühl, ihn verlassen da langsam seine Coolness und seine Übersicht. Er hat schon Nerven gezeigt, er war auch ein bisschen emotional und sichtlich angefressen am Funk, ja. Das wird sicher noch einige Diskussionen teamintern nach sich ziehen, ne? Und keine Ahnung, inwiefern sich das jetzt auf den WM-Kampf ausdrückt, denn im Sinne der Fahrer-WM haben ja eigentlich genau die drei Piloten, die dann noch in Frage kommen, sind da genau in der richtigen Reihenfolge, sage ich mal, ins Ziel gekommen. Verstappen hat die meisten Punkte und eben aufgeholt. Lando Norris sagt dazwischen, Oscar Piastri, der aktuell Führende, ja, hat die wenigsten Punkte des Trios geholt und entsprechend ein bisschen Rückstand, seinen Vorsprung eingebüßt, so muss man sagen.
Ja, jetzt kann man natürlich fragen, aufgrund dieser ganzen Vorfälle und dem Meckern von Piastri, ob das jetzt das Ende der Papaya Rules ist. Also die Führung von McLaren hat ganz klar gesagt, nein, die werden auch weiterhin gelten, auch wenn man jetzt Konstrukteursweltmeister geworden ist. Aber man kann trotzdem davon ausgehen, dass Oscar Piastri vielleicht noch ein bisschen weniger Teamplayer-mäßig unterwegs ist, vielleicht sich stärker auf sich schaut und eben nicht alle Anforderungen des Teams umsetzen wird. Wir gehen dann auch gleich nochmal auf die Situation ein und werden euch auch nochmal beschreiben, wie wir es sehen, nachdem wir es kurz beschrieben haben. Aber auch Lando Norris, der hat bewiesen, dass er eben mit harten Bandagen kämpfen kann. Man hat es ja gesehen in dem Manöver, wo praktisch Verstappen, Norris und Piastri durch die Kurve gefahren sind. Ja, und im Zweifelsfall geht er eben auch ein Risiko ein, um dann halt so einen Kontakt in Kauf zu nehmen. Man kann sagen, der Titel bei den Konstrukteuren ist gesichert. McLaren kann sich's theoretisch jetzt erlauben lassen, beide Piloten frei fahren zu lassen. So rein von den Punkten kann ihnen ja nichts mehr passieren. Teamchemie ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. natürlich steigt dann auch die Unfallgefahr, je härter die beiden gegeneinander fahren. Und was auch interessant ist, Red Bull, die scheinen jetzt wirklich auf allen Strecken auch ein ebenbürtiger Gegner zu sein. Max Verstappen zumindest, der hat jetzt in Strecken jeglicher Charakteristik, eigentlich war der bei der Musik, also High Downforce, Low Downforce, schnelle Strecke wie in Monza oder eben auch jetzt hier wie in Singapur, wo sehr, sehr viele langsame Kurven unterwegs sind, man viel Abtrieb braucht. Ja, also, dann schauen wir aber trotzdem mal erstmal auf McLaren. Das ist natürlich somit das Interessanteste an dem Wochenende gewesen. Ja. Lando Norris und Oscar Piastri, die haben in Kurve 3, gleich nach dem Start sozusagen, sich touchiert. Und Dave, erzähl mal ein bisschen, denn wir nehmen am besten erstmal kurz und knapp auseinander, was da im Prinzip Faktenlage war und dann bewerten wir das Ganze und lassen auch die Akteure natürlich mit Zitaten zu Wort kommen.
Genauso machen wir das. Ja, ihr habt es ja gesehen natürlich, ganz kurz Rekapitulation. Lando Norris hat endlich mal einen hervorragenden Start hingebracht. Es war ja letztes Jahr vor allem noch so ein bisschen ja seine kleine Achillesferse. Er ist jetzt von Rang 5 direkt an Antonelli vorbeigeschossen und hat Oscar Piastri angegriffen. War daneben in Kurve 1 schon. Die Kurve 2 ist ja dann dieser Rechtsknick. Die Kurven 1, 2, 3 sind in Singapur ja mehr oder weniger ein Flow. Ja, und dann ist er in Kurve 3 eben auf Verstappen aufgelaufen, wollte da ausweichen, er hatte ein bisschen mehr Tempo drauf. Wir dürfen nicht vergessen, die Strecke war noch feucht zu diesem Zeitpunkt. Ja, es war kein richtiges Regenrennen, aber es gab einen großen Schauer vor dem Rennen und die Strecke war noch nicht perfekt abgetrocknet. Also alle waren da wirklich super, super vorsichtig. Hat trotzdem zu einigen Scharmützeln geführt, auch weiter hinten im Feld, aber es geht hier um Lando Norris vor allem. Der war ein bisschen schneller in der Kurve als der vor ihm liegende Max Verstappen. Dem ist er dann so ganz leicht hinten reingefahren. Er hat noch gebremst, wollte da ausweichen. Hat ihn trotzdem berührt, hat sich dabei den Frontflügel ein bisschen verbogen. Ist damit dann ja, das ganze Rennen gefahren, hat offenbar nicht gestört. Aber als er ausweichen wollte, ist er ein bisschen auf die Bremse und hat dann vorne das Auto ganz, ganz kurz leicht verloren. Also er ist da so ein bisschen ja, einen halben Meter, Meter geschlittert und ist leider seitlich in Oscar Piastri reingeschlittert. Das hat dem natürlich überhaupt nicht geschmeckt, ja. Das muss man natürlich ganz klar sagen, aber Lando Norris hat alles richtig gemacht, ja. Es war eine Lücke da, er ist reingestochen und wie gesagt, die Korrektur gegen Max Verstappen führte dann eben dazu, dass er leicht in Oscar Piastri reingerauscht ist, aber es war eigentlich alles hartes Racing, glaube ich, ne? So hat's am Ende des Tages dann auch die Rennleitung gesehen, die haben das als normalen Rennzwischenfall bewertet. In Runde 1 gelten ja sowieso immer noch ein bisschen ja, kulantere Regeln, sage ich mal. Da ist auch ein bisschen Kontakt erlaubt, da drücken die auch ein Auge zu. Völlig zu Recht, ja. Alle Piloten sind da mehr oder weniger noch am Raten, ja, wie der Grip ist. Volle Tanks das erste Mal seit einigen Sessions, ja. Und ja, ganz normal, das Team hat es dann auch so bewertet. Die haben Oscar Piastri ja durchaus durchgefunkt, so. Bleib mal cool, wir evaluieren das gerade. Ein paar Runden später gab es dann den Funkspruch, wir unternehmen da nichts, es ist alles in Ordnung, war halt hartes Racing und tu, was du tun kannst, da control the controllable war, glaube ich, der original Wortlaut. Und was er natürlich kontrollieren konnte, war seine Pace. Er hätte ja immer noch eingreifen können. Er war ja hinter dem Spitzentrio unterwegs.
Hat aber nicht geschafft, ne?
Ich wollte gerade sagen, das hat er nicht geschafft und ein verpatzter Boxenstopp, der hat nicht zuletzt auch dafür gesorgt, dass er dann nochmal gut 3 Sekunden verloren hat zusätzlich. Ja, man muss sagen, von der Pace her hat es tatsächlich nicht gereicht. Sein Auto war ja in Ordnung. Trotz des kleinen Kontakts war er nichts beschädigt. Lando Norris vor ihm hatte diesen verbogenen Frontflügel. Max Verstappen, der vor Lando Norris lag, der hat das ganze Rennen über zu kämpfen gehabt mit Balanceproblemen und wieder diesen ominösen Problemen beim Runterschalten. Also Downshifts are bad oder irgendwie sowas hat er gesagt am Funk mehrfach. Das ist so ein Red Bull-Problem, das zieht sich schon das ganze Jahr. Trotzdem, Oscar Piastri konnte gegen die beiden keinen Stich machen.
Ja, am Ende ist er ein bisschen rangekommen, aber da darf man nicht vergessen, da hing natürlich Lando Norris auch hinter Verstappen, der die angesprochenen Probleme hatte und ansonsten wäre er ihm ja wahrscheinlich extrem davongezogen. Mhm. Aber Singapur ist eine Strecke, da kann man nicht so leicht überholen. Und Max Verstappen, ja, der wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen und Lando Norris hat da auch gewusst, wenn er da zu viel Risiko eingeht, dann geht er mit 0 Punkten nach Hause. Ist ja jetzt nicht das erste Mal oder wäre nicht das erste Mal. Mhm. Ja, und dann lieber zumindest einen Platz vor Piastri ins Ziel kommen und ein bisschen auf ihn gut machen. Übrigens, Randnotiz, in den letzten 8 Rennen, das sind die Rennen nach Kanada, nachdem Norris sich ja so spektakulär verschätzt hat und natürlich aufgrund seiner Schuld dann das Auto weggeschmissen hat, 0 Punkte reingefahren hat, hat er von 8 Rennen 6 Rennen vor Piastri beendet. Eins davon übrigens war Silverstone, da ist er ausgeschieden. Ja, also eins von den 2, wo er praktisch nicht vor Piastri ins Ziel gekommen ist. Da kann er nichts dafür. Und dann noch Spa.
Sandford ist er ausgeschieden.
Entschuldigung. Mhm. In Spa ist Piastri sozusagen aus eigener Kraft dann vor ihm ins Ziel gekommen. Man kann jetzt natürlich vieles auseinandernehmen. Natürlich Baku, da war Piastri dann selber schuld. Wobei man auch anmerken muss, aus den letzten 8 Rennen, das war das einzige Mal, wo ein McLaren-Fahrer so richtig gewackelt hat. Und das war dann Piastri. Also alles, was ich damit sagen will, eigentlich ist Norris schon der Schnellere, wenn auch nur knapp, ja, zumindest was die Rennen angeht, aber halt eben deutlich auch in den letzten 8 Rennen. Wie gesagt, eins davon auch ohne eigene Schuld und Piastri hat sich eben wirklich selber verbockt in Baku. Also der ist schon so ein bisschen am Wackeln, muss man schon sagen. Auch
flattern
wenn er,
die Nerven.
Ja, auch wenn er extrem gut ist und an guten Tagen auch besser an, als Norris. Aber das darf man nicht vergessen. Und man hat auch über das ganze Wochenende gemerkt, dass der im Boxenfunk ungewöhnlich unruhig war. Der hat sich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in der Quali oder ich aus dem Kopf oder in einem der freien Trainings war, aber da hat er auch relativ erregt, sage ich mal, sich über Max Verstappen geärgert. Normalerweise sagt er das ja so, als ob er sich gerade irgendwie beim Kaffeebrauschen unterhält. Da war er schon echt ein bisschen sauer. Also ich will jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber der ist auf jeden Fall voll im WM-Kampf drin. Macht euch da eure eigenen Schlüsse draus. Aber jetzt einmal ganz kurz noch die ganzen Stimmen. Also Oscar Piastri, der hat sich ja während des Rennens ziemlich stark beschwert. Wir haben es ja auch gerade schon gesagt. Hat gesagt, das ist nicht fair, sorry, aber das ist nicht fair, wenn er einem, also da meint er natürlich Norris, einem anderen Auto ausweichen muss, indem er seinen Teamkollegen rammt. Dann ist das eine ziemlich beschissene Art, einen Unfall zu verhindern. Also da war er sehr wütend. Das kann man, glaube ich, auch daraus lesen. Muss auch sagen, nach dem Rennen war er aber dann schon wieder deutlich abgekühlter. Da hat er natürlich auch ein bisschen schon mit seinem Renningenieur gesprochen gehabt und hat dann auch hauptsächlich auch das Debriefing dann verwiesen. Ja, das zumindest in die Richtung. Und Dave Lando Norris, der hat es eigentlich relativ nonchalant abgebügelt alles.
Ja, der hat es natürlich anders gesehen. Ja. Er konnte das ganze Drama nicht ganz nachvollziehen. Ich denke, da hat er auch recht. Es ist ja nicht wahnsinnig viel passiert. Ja, der Kontakt war gering. Am ehesten hat er sich selber noch das Auto beschädigt, aber natürlich hat er zwei Plätze gewonnen und natürlich einen gegen Oscar Piastri, das hat ihm nicht geschmeckt. Er hat sich auch verteidigt, er hat dann gesagt, und ich zitiere, es war gutes Racing, jeder in diesem Grid hätte genau dasselbe gemacht. Wenn du mir hier die Schuld gibst, dass ich in die Lücke reingefahren bin, solltest du nicht in der Formel 1 sein. Und ich glaube, da hat er schon nicht Unrecht, da, wo eine Lücke
ist.
Bisschen
wie Senna, ne?
Ja, ganz genau. Da wird auch entsprechend reingefahren. Da war auch eine Lücke da und es ist völlig legitim, dass er da reinfährt. Er hatte auch das Tempo und entsprechend ist das völlig in Ordnung. Er dann, also Norris, ne, hat weiter erklärt, dass ihm dieser ganze Move da am Anfang zwei Positionen gebracht hat. Ich habe es ja schon erwähnt. Ich zitiere erneut, es war gut, denn es hat mir zwei Positionen gebracht, die ich sonst nicht bekommen hätte. Er betonte, dass die viel zitierten Papaya Roots nicht, dass er die viel zitierten Papaya Roots nicht gebrochen habe. Zudem wies er auf die Risiken hin, die er als WM-Jäger eingegangen sei. Wir schauen uns das an, aber das Letzte, was ich will, ist ein Kontakt mit meinem Teamkollegen. Ich bin derjenige, der sich das erst recht nicht leisten kann. Ich würde mich damit genauso in Gefahr bringen. Hat er natürlich recht, ja. Wenn er da irgendwie ein Rambo-Manöver fährt und Oscar Piastri aus dem Rennen nimmt, geht er natürlich auch immer maximales Risiko, A, selber den Schaden davon zu tragen und auszuscheiden oder B, bestraft zu werden. Im Extremfall sogar gesperrt und damit ist seinen WM-Ambitionen ja auch nicht geholfen. Also natürlich war das keine Absicht und wie gesagt, der Kontakt war relativ klein, die Aufregung, naja. Die FIA hat es ja für okay befunden, das haben wir auch gesagt, die Rennkommissare haben keine Strafe ausgesprochen. Und das hat auch Lando Norris dann gewürdigt, er hat gesagt, aber die FIA fand es in Ordnung und mein Team auch. Ja. Damit ist das für mich geklärt.
Ja, und man muss auch ganz klar sagen, also wie gesagt, es ist regelkonform gewesen und sagen wir mal so, wenn es Max Verstappen gemacht hätte, hätten die meisten ihn dafür gefeiert.
Ganz genau.
Norris ist halt dafür nicht so bekannt, aber das ist ja eigentlich das, was selbst seine Kritiker immer ihm vorwerfen, dass er so etwas nicht macht. Jetzt macht er es und dann ist auch wieder nicht okay. Ich sag nicht, dass natürlich es die gleichen Leute sind, aber es ist halt immer irgendjemand, der meckert. Wenn man objektiv draufschaut, muss man sagen, ist natürlich unglücklich gelaufen für Oscar Piastri und idealerweise hätte es da keinen Kontakt gegeben. Aber wenn man realistisch ist, auf so einem Straßencircuit, wenn du da drei Autos in einer Kurve mehr oder weniger hast, also da kann es auch schlimmer ausgehen. Da hat keiner jetzt irgendwas gemacht, was offen irgendwie Risiko in Kauf genommen hätte. Also eins, das einen Unfall irgendwie raufprovoziert hätte. Also es war schon alles im Rahmen hart.
Und ganz kurz noch, man darf nicht vergessen, wäre Max Verstappen genauso schnell durch die Kurve gefahren wie Norris, wäre ja gar nichts passiert. Dann wäre er einfach ganz regulär am Oscar Piastri vorbeigefahren. Er war nur kurz eben erschrocken, weil er eben ausweichen musste, weil der Verstappen halt langsamer war.
Ja, ja. Also insofern von unserer Seite, das mal die Einschätzung, jetzt aber noch die offiziellen sozusagen, Zac Brown und Andrea Stella. Zac Brown hat gesagt, also wie ihr sehen könnt, lassen wir sie gegeneinander fahren. Ja, also, das ist auch eine charmante Art, das Ganze einzuleiten. Und weiter sagt er, das war etwas nervenaufreibender, aber sie fahren hart, sie fahren fair, sie fahren, um zu gewinnen. Mit drei oder vier Autos dicht hintereinander fahren, kommt so etwas vor. Racing Tough Racing and You've Got 3-4 Cars Austacked Up, ist das sozusagen nochmal auf Englisch. Und mhm. hat auch gesagt, wir werden uns das am Montag nochmal genauer anschauen. Also dann, wenn ihr das hier, wenn ihr das direkt zum Erscheinen dieses Videos anschaut, dann werden die das auch nochmal durchgehen. Und er sagt aber, es war eindeutig nur hartes Racing. Und da stimmen wir ihm zu. Und auch die Rennleitung hat es gesehen. Und Andreas Stella, glaube ich, der sieht es ganz ähnlich.
Ja, der sieht es auch ähnlich. Er hat gesagt, ja, die Situation wird natürlich intern diskutiert, überprüft, ganz klar. Aber er hat schon direkt nach dem Rennen betont, dass die Papaya Rules sich da dahingehend nicht ändern würden. Auch wenn jetzt die Konstrukteurskrone safe ist. Also bin ich mir nicht so sicher, ob ich ihm das glauben kann. Und unabhängig von den Papaya Rules ist er sowieso bei jedem Team Regel Nummer 1, kollidier nicht mit deinen Teamkollegen an. Das hat ja mit Papaya Rules auch nichts zu tun.
Also.
Das ist ja das Normalste der Welt. Auf jeden Fall hat Andreas Teller, wie es so seine Art ist, dann versucht, ein bisschen zu relativieren, die Wogen zu glätten. Er hat sich zu Oscar Piastri geäußert und zwar folgendermaßen. Wir müssen das erste Mal alles in Perspektive setzen, ja, in Relation zueinander setzen. Die Kommentare, die da kamen von Oscar Piastri, sind natürlich die Kommentare eines Formel-1-Fahrers mitten im Geschehen, mitten im Rennen. Ja, da
Eifer des
kochen
Gefechts.
Die Emotionen hoch, genau, im Eifer des Gefechts sagt man sowas dann schon mal schnell. Natürlich will er darauf hinaus, dass Oscar Piastri das wahrscheinlich nicht ganz so hart gemeint hat. Wir kennen das ja auch von anderen Piloten, da wird erstmal gegiftet am Boxenfunk und nach dem Rennen hört sich das ja in der Regel dann auch schon ganz, ganz anders an und entsprechend handzahmer. Wenn die Piloten dann noch mehr Informationen haben, und das ist nämlich das Nächste, was er gesagt hat, Oscar Piastri hatte zu dem Zeitpunkt, als er sich da am Funk beschwert hat, ja nur wirklich eine begrenzte Perspektive auf den ganzen Vorfall. Er hat gesehen, dass der Norris da in ihn reingerutscht ist und fand das natürlich nicht cool. Er konnte aber, oder er hätte es vielleicht sehen können, aber er hat es nicht umrissen, nicht erkannt, dass das nur passiert ist, weil Lando Norris eben da ausweichen musste vor dem Max Verstappen. Ist natürlich alles nicht ideal, aber es ist halt so, wie es war. Dazu hat auch Andreas Teller gesagt, die Information, die Oscar Piastri da hatte, ist natürlich nur seine Sichtweise, ja. Und er hat es da so gesehen, wie Lando da in ihn reinrutscht, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist ganz, ganz normal, dass man dann im Nachhinein eben gute Gespräche haben wird und Diskussionen. Und ja, man wird dann eben sehen, wie sich das alles entwickelt und man wird stärker zurückkommen. Das hat sinngemäß Andreas Stella gesagt. Also, übliche Floskeln, ich denke.
Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass sie da unbedingt stärker zurückkommen. Und ich glaube ihm auch nicht, oder ich hoffe zumindest, glaubst im du, Sinne ja? der WM, im Sinne aller Fans da draußen, hoffe ich nicht, dass McLaren jetzt weiter so stark darauf pocht, beide Fahrer in irgendeiner Form fair zu behandeln. Ich glaube,
ja,
dieses Vorhaben, beide Fahrer so gleich wie möglich zu behandeln, ist jetzt mehrfach in dieser Saison schon beinahe komplett nach hinten losgegangen. Zumindest ist die Balance da relativ fragwürdig. Ich glaube, jetzt können sie beide endgültig von der Leine lassen. Und wenn Oscar Piastri etwas an seiner Rennfahrer-Ehre liegt, und ich bin mir sicher, das tut es, und er hat auch mit Mark Webber einen sehr, sehr gewieften Manager im Hintergrund, der würde ihm sagen, so, Freundchen, du fährst jetzt nur noch für dich. Die Mission für das Team ist erledigt für dieses Jahr. Und du schaust jetzt, dass du einfach den WM-Titel nach Hause holst, koste es, was es wolle. Und wenn das der Fall ist, muss Lando Norris genauso entsprechend dagegenhalten und agieren. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob Max Verstappen der lachende Dritte ist.
Schauen wir mal. Also vor allem kommt es darauf an, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und nochmal ganz kurz, wenn Lando Norris in Silverstone nicht ausgeschieden wäre, ist natürlich jetzt ein großes Wenn. Ja, ich sag, warum sage ich eigentlich immer Silverstone? Das hat er ja gewonnen. Also wenn er in Sandford aus, ja, ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht raus. Wenn er in Sandford sozusagen das Rennen beendet hätte, dann wäre er ja eventuell sogar Erster geworden. Also je nachdem, wenn man mal das anschaut und wenn man Kanada anschaut, dann hätte er jetzt entweder, naja, 4 Punkte Rückstand nur auf Oscar Piastri oder wäre sogar 6 Punkte in Führung. Aber wenn man dann natürlich noch mit einbezieht, dass Baku existiert hat, dann hätte Piastri auch das ein oder andere Pünktchen mehr. Also schauen wir mal.
Fakt ist,
auf die Saison gesehen sind die beiden ziemlich gleichwertig. Die erste Hälfte war dann schon eher so ein bisschen Piastri-Territorium. Aber wie gesagt, Norris, der ist in den letzten 8 Rennen eigentlich mit starkem Momentum bei sich. Aber jetzt machen wir mal einen Schlussstrich unter McLaren, geht zu Red Bull. Die sind nämlich auch, haben ein gutes Momentum. Die sind halbwegs bei der Musik gewesen, zumindest in der Qualifikation. Im Rennen, da hat sich Verstappen ja schon ein bisschen schwer getan, auch wenn er es erfolgreich geschafft hat, Norris hinter sich zu halten. Aber der hätte das Scheid bestanden. Red Bull war in Singapur auch mit viel Abtrieb konkurrenzfähig. Ist ja wie gesagt eine High-Downforce-Strecke. Max Verstappen hätte vermutlich auch die Pole-Position holen können. Der lag dann aber... Und oder beziehungsweise er lag, und das ist sozusagen das Wichtige, sowohl in der Quali als auch im Rennen konstant aus eigener Kraft vor den beiden McLaren, unabhängig davon, ob er das jetzt auf anderen Strecken hätte verteidigen können oder nicht. Und er hat ja diese Probleme mit der Balance in den Downshifts gehabt. Also Balance ist wahrscheinlich so ein generelles Problem auf bestimmten Strecken, vielleicht mit dem Red Bull, das so inhärent ist, dass man das auch mit Updates nicht wegbekommen kann. Downshifts, keine Ahnung, bin ich nicht Ingenieur genug. Aber kann man das jetzt sagen, ist es der endgültige Fingerzeig, dass Red Bull jetzt wieder zurück ist, dass es jetzt vielleicht im Bestfall für Verstappen doch noch einen Dreikampf um den Titel geben wird oder zumindest auf jeder Strecke um den Sieg oder ums Podium? Das ist natürlich auch ganz spannend. Was man sagen kann, ist, dass Red Bull zumindest mal temporär jetzt die Kurve bekommen hat nach dem Weggang von Adrian Newey. Letztes Jahr ist es ja eigentlich konstant nach unten gegangen. Das Auto ist im Vergleich zur Konkurrenz immer langsamer geworden. Jetzt haben sie das abgefangen. Mal schauen, ob sie sich da stabilisieren können.
Ja, bin auch gespannt. Man darf ja nicht vergessen, Mercedes und Red Bull haben ja wirklich viele Upgrades gebracht im Laufe der Saison. Und die haben auch sehr gut funktioniert. Mhm. Ja? Bei Mercedes natürlich auf einem anderen Niveau als bei Red Bull, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass der Red Bull jetzt wirklich vielleicht sogar im Moment das beste Auto ist, zumindest gleichwertig mit dem McLaren, so wie es scheint. Also wird noch eine spannende WM auf jeden Fall in den nächsten 6 Rennwochen enden. Ferrari hat auch Upgrades gebracht, die haben nur weniger gut gezündet natürlich. Und McLaren hat sich aus diesem Entwicklungsrennen dieses Jahr natürlich ziemlich früh verabschiedet, das darf man nicht vergessen. Einerseits hatten sie relativ früh einen sehr großen Vorsprung in der Konstrukteurs-WM, deswegen konnten sie sagen so, alles klar, wir verlagern mal unsere Ressourcen ein bisschen mehr in Richtung 26 schon. Und das müssen sie ja auch tun, denn sie haben als amtierender Weltmeister natürlich auch die wenigste Windkanalzeit. Ihr wisst, es gibt da dieses gestaffelte System. Je nach Position in der Konstrukteurswertung dürfen die Teams halt mehr oder weniger im Windkanal und Computersimulationen eben testen. Und der vorne liegt, darf natürlich am wenigsten testen. Und mit dieser Situation, dass wir eine komplett neues Regelwerk nächstes Jahr haben, mussten die Teams ohnehin schon sehr, sehr früh entscheiden, wie sie ihre Ressourcen da verteilen. McLaren hat sich sehr früh schon entschieden, eben nicht mehr viel in 25 zu investieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich dieses Vorhaben noch rächt. Den Konstrukteurstitel haben sie sicher, aber in der Fahrer-WM geht es noch um alles. Und wenn da jetzt Max Verstappen völlig befreit auffährt und sagt, mir ist doch alles egal und er hat jetzt ein entsprechendes Auto unterm Hintern, könnte das wirklich noch eng werden. Festzuhalten ist, dass das Reglement mit dieser abgestuften Systematik da sehr gut funktioniert, ja, denn die Teams, die hinter McLaren lagen, konnten natürlich dadurch, dass sie mehr Zeit für Simulationen und Windkanaltests hatten und diese auch gut genutzt haben natürlich, die konnten jetzt aufholen und jetzt haben wir auf jeden Fall mehr oder weniger gleich starke Teams da vorne, zumindest Red Bull, McLaren. Mercedes ist auch nicht so viel dahinter, die Stärke bei Mercedes ist nur ein bisschen streckenspezifischer. Ich bin gespannt, ob sie Las Vegas wieder so dominieren können wie letztes Jahr zum Beispiel.
Das würde mich nicht wundern.
Würde mich auch nicht wundern, ne? Und jetzt ist halt natürlich die Frage, ja, hat Red Bull jetzt wirklich vielleicht das stärkste Auto unterm Hintern? Und diese Frage werden wir auf jeden Fall beantworten können in den nächsten Rennen. Ich denke, der einzige Vorteil oder das einzige Element, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist, McLaren war ja sehr, sehr stark bei Hitzerennen und was das Haushalt mit den Reifen angeht. Ja, sie konnten eigentlich in der Regel immer länger fahren und hatten über einen längeren Zeitraum Performance in den Reifen als alle anderen Teams. Wenn Red Bull das jetzt auch kann, das werden wir zum Beispiel in Katar sehen, dass wir da einen Härtetest dahingehend. Dann Mama Mia, ja. Also ich will nicht zu viel hypen, aber ich glaube tatsächlich, Max Verstappen ist zumindest mental voll im WM-Kampf drin. Punktemäßig dürfen wir nicht vergessen, er ist wirklich weit, weit hinten. Das noch aufzuholen, da wird es schon ein bisschen ungeschickt von den McLaren-Jungs brauchen. Aber wenn jetzt da die Nerven flattern und sie vielleicht wirklich volle Kanne gegeneinander fahren dürfen und das auch machen, ist ja auch das nicht ausgeschlossen. Also bin sehr gespannt, wie das nun weitergeht.
Tja, und spannend wird es auch, wie es bei Ferrari weitergeht. Das war ein Wochenende generell etwas underwhelming, wieder mal. Ferrari hat ums Podium nicht fahren können, aber auch, ja, Während des Rennens gab es viele Auf und Abs. Hamilton, der hat einen seltenen Quali-Erfolg gegen Leclerc feiern können, ist da vor ihm sozusagen an den Start gegangen, aber hat dann direkt am Start eine Position verloren an Leclerc. Der hat übrigens gleich zwei Positionen gut gemacht, denn er hat nicht nur seinen Teamkollegen überholt beim Start, sondern auch Andrea Kimi Antonelli. Mhm. Und dann sah es tatsächlich zunächst so aus, als ob Leclerc tatsächlich ein Top-Rennen fahren würde, denn er konnte sogar die Pace von Piastri eigentlich über weite Teile des Rennens auch hinten raus dann halbwegs mitgehen. Dann irgendwann ist er aber eingebrochen und Ferrari war generell nicht wirklich bei der Musik. Leclerc zum Beispiel musste von Runde 2 an schon Lift and Coast betreiben und Hamilton, der hat so ein bisschen dann sein eigenes Rennen dahinter gefahren, ist dann in Runde 47 war es, glaube ich, 1,4 Sekunden hinter Antonelli gewesen, der seinerseits auf Leclerc auch schon fast aufgefahren ist. Und dann habe ich mich erstmal gewundert, warum geht Hamilton an die Box? Das hat er dann nämlich gemacht und ist auf Softs gewechselt. Aber ein Blick auf die Abstände hat es dann natürlich direkt gezeigt. Die Lücke nach hinten war so groß, dass Hamilton keine Position dadurch verloren hatte. Und das war natürlich dann, das Kalkül, dass er dann mit deutlich besseren Reifen dann eine riesen Aufholjagd startet und dann möglichst noch beide, also Leclerc und Antonelli, kassiert. Mit Leclerc hat es dann funktioniert. Der ist ja in der Zwischenzeit dann auch von Antonelli überholt worden. Und den Antonelli, ich weiß gar nicht, ob er kurzzeitig vor ihm war, also war ziemlich genau da, wo er
praktisch... er wollte gerade ansetzen zum Überholmanöver. Genau, also er war direkt in seinem Windschatten.
Also fast wie bei einem Formel-1-Film, den man skriptet. Da kennt er sich ja auch schon bestens aus.
Nur ohne Happy End.
Nur ohne Happy End für ihn, ja. Und dann war die Bremse im Eimer. Vorne links hat man Funkenbildung gesehen und dann ist er extrem langsam geworden, denn auf so einem Stadtkurs, da wird sehr oft gebremst, da musste er dann tatsächlich auch öfters mal die Strecke verlassen, hat dann auch am Ende 5 Sekunden Strafe bekommen für Track Limits. Also man konnte wirklich sehen, wie er da aufgefressen worden ist von den Abständen her. Und Alonso hätte ihn, ich habe eigentlich damit gerechnet, auch noch kassieren können. Am Ende war er
4 Zehntel oder so.
Genau, 4 Zehntel war er hinter ihm und hat sich dann auch sehr, sehr geärgert. Hätte er gar nicht machen müssen, denn Hamilton hat, wie gesagt, seine 5 Sekunden Strafe bekommen, hat er durch eine Position eben genau an Alonso verloren. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Ganze jetzt so gefährlich gewesen, wie Alonso das gesagt hätte? War das überhaupt noch okay, dass Hamilton auf der Strecke geblieben ist? Also war auf jeden Fall für ihn sehr bitter, denn es war ein gutes Rennen, abgesehen vom Start, da hat er nicht gut ausgeschaut.
Ja, an dieser Stelle gerne der Aufruf an euch. Sagt uns, was ihr davon haltet. War das gefährlich von Ferrari, da Hamilton draußen zu lassen mit kaputten Bremsen? Andererseits ist Hamilton ja auch mal auf 3 Reifen ins Ziel gefahren in Silverstone. Das war ja offensichtlich auch in Ordnung. Ja, also bisschen Fingerspitzengefühl ist da auf jeden Fall gefragt. Lasst uns auf jeden Fall gerne ein Abo da, Freunde. Wir werden natürlich in der nächsten Folge in den Fahrernoten über Hamilton sprechen, über Charles Leclerc sprechen, über alle anderen 20 Fahrer, wie ihr es natürlich gewohnt seid auch. Unter anderem über den wir jetzt gleich mal sprechen, nämlich George Russell. Also, Abo dalassen, nichts verpassen. Und wir gucken jetzt mal drauf, ja. George Russell hat sich einmal mehr als Elite-Fahrer empuckt in Singapur, ja. Hat mit wirklich 2 beinahe identischen, ich glaube, da waren 7000stel dazwischen, identischen Quali-Runden im Q3 die Pole geholt. Er ist da wirklich, ja, die erste Runde sah extrem nach Risiko aus. Das hat auch jemand kommentiert bei uns.
So ein bisschen nach Chitta Verstappen ausgeschaut, 21, finde ich.
Ja, also allerletzte Rille und full Send einfach. Aber er hat die Runde dann einfach nochmal repliziert und war nochmal 7000stel schneller sogar. Also er hatte es scheinbar unter Kontrolle. Oder er hatte 2-mal mega Glück, sucht es euch aus, wie ihr wollt. Auf jeden Fall hat er es hingebracht, hat sich die Pole geholt, ist direkt am Start super weggekommen, war zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form gefährdet, dass sich den Sieg holt. Ja. Fehlerfrei ist er gefahren, kontrolliert, hat dann den Abstand nach hinten einfach konstant gehalten, keine wilden Sachen gemacht und das war bemerkenswert, denn der Mercedes ist für gewöhnlich ja bei kalten Bedingungen eher konkurrenzfähig. Wir hatten jetzt in Singapur zwar ein Nachtrennen, aber auch da war es um die 30 Grad heiß, hohe Luftfeuchtigkeit, also eigentlich überhaupt keine Paradedisziplin für den Mercedes. Ja. Also wirklich entweder ein skurriler Ausreißer oder auch da zeigen die Upgrades endlich Wirkung und das Auto wird auch nochmal gut. Das wäre ja nochmal spannender, ja, wenn sich dann 3 Piloten vorne um den WM-Titel streiten und dann ist aber noch irgendwie ein Russell immer mit vorne dabei, der dann auch alle Punkte wegnehmen kann. Vielleicht sogar Siege, wer weiß das schon. Schönes Ding auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich die große Frage, offiziell hat er noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr, aber Toto Wolff hat da was gesagt im Interview.
Ja, er hat zumindest mal bestätigt, dass neben Antonelli, der ist ja schon fix mit seinem Vertrag, der wurde verlängert, auch der Vertrag von Russell fix sein soll. Es gibt aber noch keine offizielle Verkündung im Sinne von, dass man jetzt sagt, okay, hier Unterschrift ist und Ankündigung und Pressemeldung ist raus. Toto Wolff hat es aber durchblicken lassen. Ich glaube, da tut er auch.
Beide fix, hat er wörtlich gesagt, ne? Sind
Ja.
beide fix.
Da tut er jetzt aber auch gut dran, weil den Russell willst du eigentlich nicht verprellen. Was willst du denn machen, wenn er jetzt im schlimmsten Fall, was ich aber auch nicht glaube, dass das machen würde oder gemacht hätte, dann zu einem anderen Team wie Aston Martin oder Alpine wechseln würde? Die lecken sich sicherlich die Finger nach ihm. Er ist ja vielleicht sogar mit Verstappen der beste Fahrer aktuell. Aber Mercedes ja, würde da natürlich ein großes Risiko eingehen. Auf der anderen Seite weiß Russell natürlich auch, dass Mercedes vom Potenzial her sicherlich von allen Teams, die momentan Platz haben, das die beste Wahl ist, sicherlich.
Ja.
Ja. Also.
Also er ist auf jeden Fall gleichauf gewesen mit Max Verstappen in unseren Fahrernoten. Ja,
Ja.
wir funken euch das ja nach jedem Rennen durch, die aktuellen Top 5. Und da lagen vor Singapur tatsächlich punktgleich Max Verstappen und George Russell vorne in unserer Wertung. Könnte mir vorstellen, dass George Russell jetzt vielleicht sogar die alleinige Führung übernehmen könnte. Aber die Fahrerwertung, wie gesagt, die gibt es erst morgen. Da müssen wir uns selber noch ein paar Gedanken machen. Schauen wir mal, wie wir es bewerten.
Ja, wichtig ist aber auch, dass ihr jetzt nicht denkt, so was labern die zwei denn eigentlich? Warum bewerten die Russell so wie Verstappen? Ja, natürlich in der WM ist er weit dahinter, hat aber auch das schlechtere Auto. Und wenn man jetzt mal schaut, er war mit Ausnahme von Monaco in dieser Saison immer in den Punkten. Monaco wissen wir, da wäre er wahrscheinlich auch in den Punkten gelandet.
Und
Da
auch
hat er
da war
aber
er nur Elfter, also an den Punkten
bestimmt
dran.
Probleme in der Quali und dann noch eine Strafe bekommen, eine Boxendurchfahrtsstrafe. Also das waren schon zwei vehemente Sachen, sonst wäre er da auch wesentlich weiter vorne gelandet. Ihr wisst, was das in Monaco ausmacht. Die fahren ja da immer in so einem Prozessionszug hinterher, also da verlierst du viele Plätze. Und ja, eigentlich noch viel beeindruckender, nur in Monaco, Silverstone und Imola war er nicht in den Top 5. Okay, also mit einem Auto, das eigentlich nie oder ganz selten mal irgendwie Bestes oder Zweitbestes war. Jetzt in Singapur kann man argumentieren, okay, vielleicht war es wirklich, dass Autos am besten auch gegangen ist. Aber ansonsten, dann hast du eigentlich in der Regel immer die zwei McLaren vor dir. Ein Red Bull auf jeden Fall und dann im Zweifelsfall die Ferrari. Und
Achtmal auf dem Podium übrigens.
das ist auch eine
Wie viele haben
Ansage.
wir? 18 Rennen gehabt, achtmal auf dem Podium, nicht
Genau,
schlecht.
zwei Siege, zwei zweite Plätze und dann eben halt nochmal vier dritte Plätze. Jo, also kann man mal machen, wenn man George Russell heißt, also sicherlich wohlverdient und dann sagen wir schon mal Glückwunsch von unserer Seite aus, denn der ist auf jeden Fall für seinen Vertrag gefahren und das ja auch jetzt nicht schon seit dieser Saison. Letzte Saison hat man ja auch dann schon gesehen, also da hat er ja Hamilton im Quali immer im Griff gehabt, im Rennen dann auch viel öfters als in den Saisons davor. Das war schon sehr, sehr stark und da hat man schon gesehen, dass er sich unglaublich gut entwickelt über die Jahre. Hat die Fehler auch immer wieder weiter nach unten gefahren, macht jetzt eigentlich gar keine Fehler mehr, schon toll. Aber
Da hat sich noch einer entwickelt.
er hat noch ein paar Jährchen, bis er es mit Alonso aufnehmen kann,
Ja.
Dave. Der hat uns sehr gut entertaint mit Boxenfunk. Da ist er
Ich
ja
wollte
auch
gerade sagen,
gut
der
dabei
hat sich
immer.
von dem Spitzenpiloten immer weiterentwickelt zu einem echten Comedian und er hatte ja immer wieder mal am Boxenfunk wirklich seine Momente. So auch in Singapur, er wurde zum Driver of the Day gewählt. Ich bin mir sicher, nicht zuletzt eben wegen der Boxensprüche. Er hat zum einen natürlich ja, in seinem Duell, das er mit Isaac Hadja da irgendwie gefahren hat, hat er dann Isaac Hadja als Hero of the Day bezeichnet, weil der sich mit einem, naja, angeschlagenen Auto, da gab es Motorenprobleme, halt so tapfer gewehrt hat. Isaac Hadja hat sich dann auch nach dem Rennen zurückgewehrt. Ich meine, ja, ich weiß gar nicht, was der Alonso da hat. Wir sind da ganz ein normales Duell gefahren. Es war ein sauberes Duell, die sind ja nicht zusammengekommen und
Ja,
alles, aber
hard aber fair.
ja, aber war ganz klar, Alonso hat es natürlich so eingeordnet, dass er denkt, naja, die kämpfen da eh eigentlich um nichts. Es ist klar, dass er schneller ist als der Hadja, weil der Hadja eben Probleme hatte. Also man muss dann seine Kämpfe auch wählen, hat Alonso gesagt. Da hat der Hadja vielleicht nicht unbedingt so gut gewählt. Er war stinkwütend, also Fernando Alonso war dann stinkwütend natürlich auf Hamilton, hat gesagt, er kann es nicht glauben, dass der eben ohne Bremsen so lange rumfahren darf gegen Ende des Rennens. Danach wurde es ja auch nochmal klargestellt, Hamilton hat die Strafe bekommen, Alonso hat somit noch einen Platz gewonnen. Ich glaube, er ist am Ende der Siebter geworden. Sehr, sehr gutes Ergebnis für Aston Martin auf jeden
Ja.
Fall. Und ja, der allergeilste aller Sprüche war natürlich,
Da
als
muss
er
ich auch lachen, Hannes.
mit seinem Renningenieur dann gesagt hat, der hat ihm irgendwie Abstände durchgefunkt oder ja, ich glaube Abstände nach vorne. Er hat dann gemeint, wörtlich, if you talk to me every lap, I will disconnect the radio. Also ja. Sehr, sehr durch die Blume, so halt bitte die Klappe, ich möchte hier in Ruhe fahren. Großartig, großartig. Aber auch Lance Stroll hat einen Comedy-Moment. Am Funk möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Beide Aston Martin-Piloten auf jeden Fall top-notch dieses Wochenende. Da hat ihm sein Renningenieur durchgefunkt, dass Liam Lawson vor ihm liegt auf 40 Jahre alten harten Reifen. 40 Runden,
ja, haben wir ja, gesagt. Ja, wäre schon heftig gewesen, ja.
Sehr schön, 40 Jahre alte Reifen. 40 Runden natürlich. Und Lance Stroll meinte dann nur zurück, ja, bla bla, meine Mediums fühlen sich an, als hätten sie 100 Runden drauf. Also
das hat er sehr wütend gesagt.
Comedy-Potenzial.
Also das war schon lustig.
Comedy-Potenzial, absolut, ja. Auf jeden Fall.
Ja, großartig. Also hätte ich im Nachhinein auch, oder im Voraus hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel über den Grand Prix gehen können, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also abgesehen von der Tatsache, dass McLaren da am Anfang so ein bisschen ihre Scharmützel hatten, ist da nicht viel passiert. Ne? Also
wir können aber immer viel reden, das schaffen wir doch.
Das stimmt, aber es ist tatsächlich, hört sich jetzt im Nachhinein spannender an, als es im Fernsehen sich angefühlt hat. Ich habe mir nämlich auch gedacht, so als Alonso gegen Hatcher gekämpft hatte, es ging ja einige Kurven lang und das war auch schon hin und her. Also muss ich auch sagen, bemerkenswert von Hatcher, dass er da auch immer wieder zurückschlagen konnte.
Und sauber.
Und sauber zurückschlagen konnte, genau. Aber da dachte ich mir so, ja, das ist endlich mal irgendwie ein Duell. Also da sorgt dann der alte Hase Alonso dann endlich mal dafür, dass überhaupt irgendwas passiert, weil ansonsten hast du halt immer virtuell geschaut, okay, langt nach dem Boxenstopp vielleicht noch für den oder für den, aber auf der Strecke ist recht wenig passiert.
Wie Boxenstopp ist ein gutes Thema, ne?
Genau, gutes Stichwort. Wie ihr wisst, Dave hat es ja eine Maßnahme gegeben, die Höchstgeschwindigkeit in der Box wurde erhöht, die war ja vorher etwas niedriger.
Ja, die war in der Regel auf 60 Stundenkilometer in Singapur. Wir haben es ja vor dem Rennen thematisiert, in unserer Raceweek-Episode meine ich. Da hat sich die FIA was überlegt, sie wollte den Teams einen Anreiz geben, vielleicht auch einen zweiten Boxenstopp regulär mit einzuplanen. Man hat das Tempolimit in der Boxengasse auf 80 Stundenkilometer erhöht, damit hat man die Zeit in der Boxengasse um rund 2-3 Sekunden, wir haben es ja mal vorgerechnet, reduziert. Ja, Pustekuchen, das hat kein Team interessiert. Ich glaube, abgesehen von Hamilton, der dann eben eine riesen Lücke hatte und was wagen wollte, sind alle Piloten vorne drin auf einem Stopp geblieben. Von Medium auf Hard, von Hard auf Medium, wie auch immer. Max Verstappen ist auf Weich gestartet, er wollte sich da am Start direkt die Führung holen. Hat übrigens nicht geklappt, ja. George Russell konnte ihm auf den Mediums, die er drauf hatte, meine ich, mühelos wegfahren. Das hat mich ziemlich gewundert. So oder so, also strategisch war es ein Flop. Safety-Karten überraschenderweise auch keins. Und ich glaube, nur einmal gelbe Flaggen, als Nico Hülkenberg sich da ganz merkwürdig weggedreht hat. Da gab es irgendwie ein Problem an der Hinterachse. Besprechen wir alles ausführlich in den Fahrernoten. Du hast gesagt, wir haben schon viel, viel erzählt zu dem Rennen. Das, Freunde, war auf jeden Fall unsere Highlights-Episode. Alle anderen Themen, alle anderen Fahrer werden ja natürlich in unserer großen Fahrernoten-Episode dann ausführlich auseinandergenommen, bewertet. Da sprechen wir noch über die Williams-Piloten zum Beispiel, die disqualifiziert wurden nach dem Quali und Sainz mit einer super Recovery am Ende des Tages tatsächlich.
Sehr stark.
Wir werden noch über Oli Bärmann sprechen müssen, der eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt hat, endlich mal wieder. Und. Schaltet unbedingt wieder ein, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Von mir war's das. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Damit bis zum nächsten Mal.
Adios.